Heute reden wir über Zombies, über Türme voll mit Monstern und über Aladdin. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie das zusammenpasst, dann am besten jetzt einfach dranbleiben bei der neuesten Folge vom 86-Bit-Podcast. Guten Tag, guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend an die Empfangsgeräte zu Hause.
Und gute Nacht.
Gute Nacht auch, wer weiß. Hallo Matthias, schön, dass du
Hallöchen,
da bist.
Hallöchen, hallo Denzen, schön, dass wir hier sind.
Yes, na, wie das geht's dir, Zeit. Alles gut?
Och, soweit, alles ganz gut. Doch, ich muss sagen, der Sonnenschein erfüllt mein Herz.
Oh ja.
Der, den es draußen gibt, das brauche ich jetzt, wobei es jetzt wieder kälter wird, habe ich gehört. Mhm. Kälteeinbruch, gar keinen Bock.
Wirklich, aber, jetzt? Ach, der kommt jetzt wieder. Wir haben doch schon
fast Mai. Jetzt. Ja, ja.
Naja, nee, gut, Quatsch, wir haben erst April. Ne?
Ja, kommt noch ein ganzer Monat und wir wissen, der April
der macht, was er will. Ne? Ja, ja.
Ja, ja, um noch mehr Plattitüden zu dreschen.
Ja, gut, nee, aber
ich glaube, morgen wird es in der Tat noch mal ein bisschen kühler. Und dann, bevor es wärmer wird.
Ja, bei euch im Norden ist natürlich auch in der Regel mal irgendwie das Wetter ein bisschen schlechter, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
Also ich Leider. Bin auch, mit mir macht das richtig was. Wenn die Sonne so scheint, für mich ist der Tag besser. Ich kann Leute verstehen, die ein besseres Leben haben, wenn sie an einem Ort leben, wo das Wetter einfach besser ist. Das kann ich absolut nachvollziehen.
Zu 100%. Ich meine, at this point in Hamburg bin ich schon, also mit dem Regen muss ich leben.
Ja.
Das ist halt nun mal hier. Deswegen bin ich schon froh, wenn es einfach nicht zu kalt ist gerade, weil die Kälte vom Winter steckt mir immer noch in den Knochen und ich bin noch nicht komplett aufgewärmt. Sonnenschein nehme ich nochmal extra, aber wir hatten jetzt echt ein paar schöne sonnige Tage, das war schon ganz gut.
Ja, geil.
Und insofern ist das Gemüt ganz gut, abgesehen davon, dass ich natürlich wie immer busy bin.
Ja.
Viel zu tun, viel zu arbeiten, viel zu machen, viel zu, ja, all over.
Und wahrscheinlich viel zu wenig zu spielen.
Natürlich, natürlich. Immer viel zu wenig Zeit. Wir wissen, wie es ist.
Was macht deine Stardew Valley Farm?
Die wächst und gedeiht, du. Ich bin jetzt bin verheiratet.
Oh, Glückwunsch.
Mein Haus wird demnächst aufgebaut, vergrößert. Dann kann ich auch Kinder kriegen.
Ja.
Das Gemeindezentrum steht kurz vor der Vollendung. Da fehlt mir allerdings noch ein Fisch.
Ja.
Muss ich, glaube ich, noch sammeln. Und mir fehlt noch irgendwas, was ich erst im Herbst anbauen kann. Also insofern, ich muss jetzt den Sommer noch durchstehen.
Kürbis wahrscheinlich.
Nee, Kürbis habe ich in der Tat schon. Ich glaube, irgendwas wie Rotkohl oder war Rotkohl auch im Sommer?
Keine Ahnung. Ich glaube, so weit bin ich gar nicht gekommen.
Insofern, ja, aber da ist, ich entdecke immer mehr, wo ich dachte, eigentlich ist es doch vorbei, dieses Spiel. Aber nein, da gibt es dann immer noch mehr. Und auch so ein bisschen die Storylines der NPCs und so. Das ist schon ganz cool.
Ja, cool. Ja, ja, sehr gut. Ich wünschte auch, ich
hätte mal wieder so ein Spiel. Ist der einzige, ja, aber dann die Frage, deswegen, das wollte ich gerade sagen, der einzige Grund, was ich noch, also ich spiele noch Stardew Valley und das einzige Wermutstropfen, was ich irgendwie habe, dass ich noch in Stardew Valley hänge, ist, eigentlich würde ich schon lange mit Pocopia anfangen, aber ich glaube, sobald ich mit Pocopia anfange, ist Stardew Valley halt weg. 1000%. Deswegen will ich das jetzt erstmal ein bisschen mehr durchziehen. Aber spielst du Pocopia nicht weiter?
Also, ich fand das wirklich toll, ne? Aber ich spiel's nicht weiter. Ich habe genug andere Sachen, die ich gerade noch lieber mache. Aber das war ein wahnsinnig schönes Spiel. Und meine 20 Stunden, das ist ja nicht viel, die ich da reingesteckt habe, haben das total Spaß gemacht. Und also ich kann nur jedem empfehlen, das zu spielen. Aber ich spiel's tatsächlich selber nicht weiter, weil ich im Stream gerade einfach noch andere Dinge mache. Und off-Stream habe ich einfach kein Interesse, so ein Spiel zu spielen nochmal irgendwie.
Na gut. Na guck mal, dann werde ich vielleicht mal versuchen, da noch ein paar Stunden reinzugrinden und meine Stardew Valley-Sucht so ein bisschen ad acta zu legen und dann vielleicht mal in Pocopia reinzuspielen. Dann können wir aber noch eine Folge zu Pocopia machen, weil ich glaube, da steckt auch noch genug drin.
Oh ja, das glaube ich auch.
Dann reden wir da nochmal ausführlich drüber.
Das sollten wir machen. Ja, heute gibt es so einen kleinen Mix an allem, weil wir hatten so überlegt, was haben wir? Haben wir so ein großes Hauptthema und für mich ist, also ich habe absoluten Redebedarf, was Resident Evil 9 angeht. Das hat Matthias noch nicht gespielt oder zumindest nicht fertig, aber ich glaube gar nicht gespielt, ne?
Gar nicht.
Du bist so ein bisschen in Slay the Spire 2, auch ein großartiges Spiel, das habe ich nicht gespielt. Mhm. Bei mir ist gerade im Stream auch ganz viel, kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern, Richtung Retro Achievements, da wollte ich auch ein bisschen erzählen und dann haben wir gedacht, machen wir heute nochmal so einen kleinen Mix. Was geht eigentlich gerade ab und was beschäftigt uns so?
Richtig. So, ja. Wo sind wir gerade? Wo stecken wir denn die wenige Zeit, die ich habe? Du hast ja genügend Zeit zum Zocken, aber zum wo steckst du die viele Zeit, die du hast, in welche Spiele?
Genau so ist es. Ja, und bevor wir hier mit dem großen Block Resi anfangen, weil da kann ich schon mal vorwegnehmen, das hat mich wirklich so gecatcht wie lange kein Spiel mehr, würde ich auf jeden Fall kurz nochmal darüber sprechen wollen. Das ist wahrscheinlich auch interessant für alle Retro-Fans hier unter euch,
ja.
Was bei Retro-Achievements so ein bisschen abgeht. Für die, die das jetzt hören und sagen, was ist denn das? Das ist eine Plattform, die, boah, ich will jetzt nicht lügen, aber mindestens seit 10 Jahren, wenn nicht sogar seit 15 Jahren existiert und Achievements, wie man sie von der PlayStation kennt, also so ein Trophy-System, zu jedem erdenklichen Retro-Spiel erstellt. Und da gibt's dann so ein paar Apps, sage ich jetzt mal, die du am PC runterladen konntest, die konntest du mit deinem Emulator verbinden, dann wurde der RAM aus der ROM ausgelesen und das wurde tatsächlich vom Spiel oder von dem Tool erkannt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Achievement geschafft hast, sagen wir mal in Mario World, schaffe den ersten Boss ohne getroffen zu werden, dann wurde das erkannt und es kam so ein Trophy-Pop-In und ja, man konnte dann da so seine Spiele platinieren, auf der Seite nennt sich das Mastern. Ja. Und das gibt schon sehr, sehr lange. So. Hattest okay. du damit schon mal irgendwie was zu tun, Matthias?
Ich habe davon mal gelesen vor, ich glaube, ein paar Jahren.
Ja.
Hab's aber nie aufgesetzt. Ich fand das immer so, ja, interessant, könnte ich mal machen. Aber ich glaube, das war zu der Zeit, wo ich dann irgendwie gerade irgendwas anderes gestreamt hatte. Und dann dachte ich, ja gut, so viel Retro spiele ich gerade nicht. Aber ich fand's eine coole Idee.
Ja. Also ich kann dir sagen,
es funktioniert gut, sagst du.
Es funktioniert wahnsinnig gut. Das ist insane. Also ich behaupte, nenne ein Spiel, was es, also die Wahrscheinlichkeit, dass es das da nicht gibt, ist null. Da gibt es jedes Spiel. Und zwar auch verschiedene Mario World Hacks, Kaizo-Sachen und so. Also es ist crazy, was du da alles machen kannst. Du könntest auch deinen eigenen Hack, könnte man da anmelden, um Achievements freischalten zu lassen. Für meinen Hack Nemesis zum Beispiel, da denke ich auch drüber nach, das zu machen. Aber pass auf, das gab schon lange und ich habe schon immer davon gehört und gewusst und war immer ultra hype da drauf und habe gedacht, boah, wie geil ist das, wenn du alle Spiele nochmal neu mit so Trophys spielen kannst. Ich bin aber auch eine Person, die sehr anfällig ist für so ein Sammel- und Trophy-Ding. Also das mag ich auf der PlayStation schon. Und jetzt kommt der kleine Haken. Auf der Original-Hardware war das bislang nicht möglich. Und da ich ausschließlich mit Originalsachen im Stream ja spiele, wäre der Schritt Richtung Emulator super weird für mich gewesen. Also für die Community und ich will das auf Röhre spielen und unmöglich, dass ich das gemacht hätte. Und deswegen wollte ich mich gar nicht so genau reinfuchsen, weil ich wäre umso trauriger gewesen, dass ich das nicht benutzen kann, dieses Achievement-Ding, weil ich es halt nur auf dem Emulator benutzen könnte. Ja, und dann habe ich das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Und jetzt tatsächlich ist es möglich, das Ganze mit Original-Hardware zu spielen. Und das war für mich ein absoluter Game-Changer. Und ich finde die Technik dahinter wahnsinnig beeindruckend. Also
das ist, ja. Also mich ich finde das immer faszinierend. Also generell, wie man Original-Hardware benutzt, um dann irgendwelche Randomizer und Hacks und so weiter drauf zu spielen und das dann noch abzugreifen. Und das dann noch irgendwie mit einem Tracker zu verbinden oder diesen Achievements. Ich bin da immer sehr skeptisch, wie das überhaupt funktionieren kann.
Ja, und da ist es ja noch viel wilder. Also ich habe das jetzt schon mit ein paar Games gemacht und ich kann dir sagen, das wird meinen ganzen Content definieren. Ich werde da so krass reingrinden. Das einzige Problem ist, dass ich aktuell habe, dass es bislang nur auf dem Super Nintendo geht. Das heißt, ich kann es nur von Original-Hardware mit Super Nintendo-Spielen machen. Eigentlich umfasst die Seite viel, viel mehr Games. Also wirklich für jede Konsole, die du dir vorstellen kannst. Alles, was du dir nur erträumen kannst. Aber Original-Hardware aktuell supportet nur SNES. Und beim NES müsstest du so einen Umbau machen, aber da sind ja irgendwelche komischen Platinen, die schon nicht mehr bestellbar sind. Und ja, habe ich mir abgeschminkt. Aber die Technik dahinter ist schon wahnsinnig beeindruckend. Ich sage immer Original-Hardware, wir reden natürlich von der Konsole, die original ist. Was da drin steckt, ist das FXPAC Pro, das einen USB-Port hat, der mit dem PC kommunizieren kann. Dann so ein kleines Tool in Windows kann da der RAM ausgelesen werden von den Spielen. Und das ist wahnsinnig beeindruckend, wie gut das funktioniert. Da sind wirklich irre Achievements bei, die über einen ganzen Zeitraum Dinge tracken. Also keine Ahnung, Spiele, sowas in Mario World, das war natürlich mein erstes Spiel, das ich gemastert habe, was gar nicht so einfach war. Also zum Beispiel sowas wie Spiele alle Welten, also Welt 1, Yoshi's Island oder Donut Plains oder was auch immer, als kleiner Mario sammel kein Yoshi, keine Power-Ups, keine Sterne. Das wird aber über all die ganzen Level getrackt. Das finde ich schon irgendwie beeindruckend, die Technik. Also sobald du dann einen Pilz sammelst, ist das Achievement nicht mehr lösbar und du musst resetten. Und das ist wahnsinnig geil. Also da habe ich jetzt
schöne Achievements, das ist geil.
Absolut, super, super schwierig. Zelda als kleines Beispiel bin ich jetzt gerade dran. Auch ganz, ganz wilde, natürlich immer solche Sachen, die man aus dem Randomizer schon kennt. Besiege den Boss ohne Damage zu bekommen, nur mit dem Hammer oder solche Sachen halt. Ne? Mhm. Benutzt bei Aga kein Schwert, sondern nur Bugnet. Oder auch wild war, der erste Kristall, den du in der Dark World holen musst, sollte der aus Turtle Rock sein. Finde ich auch ein bisschen spannend.
Okay.
Ja.
Ach so.
Mhm. Ja, wahrscheinlich musst du dir nur die Items holen aus dem Dungeon, ja, dann wieder raus, stimmt, ohne den Kristall zu holen. Aber ja, solche Achievements halt irgendwie. Crazy. Und das macht maximal Bock. Und ich, das wollte ich kurz wenigstens mal ansprechen, weil das so eine coole Neuerung ist. Und vielleicht gibt's ja da draußen auch jemanden, der ausschließlich OG-Hardware nutzen möchte und hört das jetzt und denkt, ach krass, da muss ich mich mal reinfuchsen.
Das ist natürlich cool. Ja. Aber wie ist das, erkennt das denn auch, also wenn du jetzt, könnte man es verarschen, wenn du jetzt zum Beispiel, bist du sicher?
Ja, das trackt beim Anmachen, ob du Hardcore ist der Modus, dass du keine Save States hast. Also du kannst nicht, wenn ich die Option einschalte, Save States zu haben, dann geht das gar nicht. Okay. Erkennt sofort, worauf du da spielst, wie die Settings sind und das ist safe nicht zu verarschen.
Aber der erkennt auch, dass es jetzt nicht ein randomized Seed ist.
Ja,
statt dem
weil er die ROM nicht erkennt dann. Ja, ja, ja.
Ah, okay.
Ja.
Ah, gut, ja, na gut.
Ist auf jeden Fall wirklich toll und ich lieb's gerade und es macht mir sehr viel Spaß.
Wo kommen da die Achievements her? Also sind die irgendwie Community-driven oder hat
genau,
die einen?
Da gibt's solche Devs in dieser Community, die die entwickeln, sage ich jetzt mal, oder sich ausdenken. Sind wirklich wahnsinnig gut. Und jetzt zum Beispiel bei Zelda gibt's 109 Achievements. Also das ist jetzt nicht so, dass du da so 10 Dinger hast oder so. Super, super geil. Natürlich dann unter anderem, ich erfahre da Dinge, die wusste ich gar nicht. Und das finde ich auch so cool. Das ist, wenn man jetzt von Zelda Link to the Past ausgeht, wo ich gedacht habe, ja, da kenne ich doch alles, habe ich jetzt noch Sachen gemacht. Wusstest du, dass da irgendwo in einem Haus ein Huhn unter einem Topf ist und wenn du Puder da drauf puderst, dann wird dieses Huhn zu einer Frau und flirtet mit dir? Ja, nee. Siehst du, wusste ich auch nicht.
Okay.
Wusstest du, dass die Oma in Kakariko mit dem Besen, wenn du Puder drauf machst, zu einer Fee wird und wenn du sie ins Glas tust, mit dir redet?
Auch nicht, ne.
Ja, genau solche Sachen. Und das finde ich voll cool, so ein Spiel nochmal so zu 100% neu zu entdecken irgendwie.
Voll cool.
Ja. Ja, jetzt habe ich sehr geschwärmt dafür, aber ich bin auch maximal hyped, muss ich sagen.
Das macht richtig Spaß. Mega. Also insofern. Ich habe nur gerade überlegt, weil es denn wahrscheinlich mehr der Steam Way of Achievements im Vergleich zu den PlayStation Way.
Ja.
Also insofern, dass die PlayStation und Xbox, die haben ja vergleichbar, die haben ja eine feste Anzahl an Achievements für jedes Spiel, dass du, um eine Platin-Trophäe zu bekommen, musst du so und so viele Punkte machen. Deswegen ist ja auch bei Xbox ist ja der Gamerscore, glaube ich, wo dann quasi ja die Platin-Trophäe 1000er Gamerscore ist.
Ah, okay.
Bei Steam gibt's aber wesentlich mehr Achievements, weil die einfach sagen, scheiß drauf. Also alles, was du willst, kannst du als Achievement reinpacken. Deswegen
ja, aber Spiele so, damit so ist das da
Hunderten
auch.
Von Achievements.
Genau, und das Master oder die Platin sozusagen hast du nur, wenn du alles hast. Das ist also, ja.
Das heißt, die sind dann aber auch final. Also da können jetzt nicht im Nachhinein noch irgendwelche Achievements aufploppen.
Nee, die sind alle fertig. Du kannst vorher gucken, was du da machst. Sind sortiert nach Miserable, falls man halt verpassen kann im ersten Playthrough. Wahnsinnig geil, super geile Seite auch, wo du da in deinem Profil hast und Ranking, jedes Achievement gibt dir Punkte. Es sind super viele auch User auf der Seite, was mir nicht so richtig klar war. Und irre. Also, da werde ich die nächsten Jahre im besten Fall echt Zeit mit verbringen.
Ja, ich meine, der Katalog vom Super Nintendo ist ja jetzt auch
mega.
Sehr klein.
Ja. Genau. Wenn du da alle holst, dann hast du schon eine Lebensaufgabe.
So. Hast du eigentlich mittlerweile alle Super Nintendo-Spiele original bei dir?
Alle Nintendo-Spiele?
Super Nintendo.
Nee, da fehlen schon noch einige. Aktuell bin ich so auf dem NES wieder hängen geblieben.
Ah, okay.
Da suche ich
wieder. Wie viele fehlen da noch?
Puff, 100?
Oh, okay.
Ja. Aber ich habe jetzt auf der Gamescom dann aus der Community habe ich einen Mega Man 1, einen Mega Man 5 und Mega Man 6 bekommen und für den Super Nintendo einen Mega Man X2. Alles seltene Spiele und das war mein persönliches Geschenk für mich zu meinem Geburtstag. Habe ich gedacht, kann ich mir mal gönnen. Das hat mir jemand aus der Community verkauft.
Ja, voll geil.
Ja.
Ach, schön, sowas. Ich hätte auch mal wieder Bock, was zu sammeln, ey.
Ja, das liebe ich. Ja, aber ich muss jetzt zumindest den Bogen spinnen zu Aladdin.
Ja, genau,
Aladdin war nämlich ein Spiel, das ich heute in meinem Stream mit Retro Achievements beendet habe und ich bin eben der absolute Salzlord geworden. Kennst du Aladdin auf dem Super Nintendo?
Ich hab's nur auf dem PC gespielt.
Wahnsinnig schönes Spiel. Das ist wirklich ein Top-Game auf dem SNES. Aber eines dieser Achievements, pass auf, sagt, du musst alle Collectibles in einem Run schaffen. Also es gibt in jedem Level 10 rote Rubine und die sind teilweise auch ein bisschen fies versteckt und du musst das Spiel anmachen und in einem Stück durchspielen und alle Rubine kriegen. Also es war nicht ohne, sagen wir es mal so. Mhm. Und der letzte Rubin, Matthias,
natürlich,
das ist ein Rubin, wo du wirklich an einer Kante abspringen musst, maximal spät abspringen und dann mit so einem Gleitding kannst du da hingleiten und du triffst den ganz knapp. Und jetzt kommt das Problem. Wenn du den verpasst, dann kannst du nicht mehr zurück. Du bist halt, dann kommt der Endboss. Dann, ich habe alles versucht. Ich bin gestorben, aber da ist der Checkpoint schon. Ich bin Game Over gegangen, ging auch nicht. Und dann musste ich resetten. Und ich habe heute 3-mal Aladdin durchgespielt.
Du Scheiße.
Also, das war, aber es war geil. Also Aladdin für den SNES mit Sicherheit eines der, also wirklich der Top 20 Spiele für den SNES. Wirklich großartig.
Ja. Da ist schon weit oben.
Und bist halt im Prinzip auch in 30 Minuten durch. Wenn alles
kennst. Ja, okay, 30 Minuten geht ja.
Ja, ja, das ist jetzt nichts Wildes.
Das ist okay. Aber, weil ich habe die Erinnerung. Dreimal hintereinander. Also ist ja kein Speedrun. Ja. Wobei, dann kannst du langsam anfangen zu Speedrunnen wahrscheinlich.
Das war ein 100% Run. Ich musste ja immer alles sammeln. Das war schon recht gut, glaube ich.
Ja, guck mal. Hast du, kannst du einreichen?
Muss man gucken. Ja, könnte ich machen, tatsächlich.
Ja. Noch Retime und dann geht das schon. Ja. Ich kann mich bei Aladdin nur an erinnern, die ersten Level waren immer ganz cool, die hat man auch schnell gemacht und dann kam das Lava-Level.
Das ist mega.
Mit dem Teppichfliegen. Und da bin ich dann immer gestorben irgendwann.
Nee, das würdest du heute lieben, Matthias.
Wahrscheinlich schon.
Du würdest das Spiel richtig toll finden. Das ist ein mega Plattformer, das spielt sich toll, ganz großartige Steuerung, schöne Musik, wenn man Aladdin mag ja sowieso auch noch, irgendwie schöne Ports von den Sounds aus Aladdin, von den Songs. Und vor allem, wie gesagt, auch Casual spielst das 30, 40 Minuten durch. Haken dran, schön. Geiles Spiel.
Hey, vielleicht lerne ich das ja als Speedrun.
Ja, ist, glaube ich, sehr einfach zu lernen, weil sehr linear, muss nicht wirklich viel, also das ist, glaube ich, kein großes Ding. Vielleicht ja fürs eventuell nochmal stattfindende Speedrun-Festival.
Ja, deswegen. Also das ist ja
Matthias als Aladdin.
Ja, ich habe ja überlegt, dann auch mal wieder was zu lernen, mal wieder was reinzugrinden. Ich habe bis jetzt halt noch nicht das Spiel gefunden und auch nicht die Zeit dafür, es zu trainieren. Aber das wäre dann vielleicht ein Ziel und ich bräuchte irgendwas, was nicht zu komplex ist.
Metroid Dreads könnte ich dir empfehlen.
Ja, ist das so? Weil nee. Das macht auch schon. Achso.
Weil ich so scheiße finde, wollte ich jetzt einfach nur ein Schrottspiel empfehlen.
Achso, du findest
Metroid Dreads? Was rede ich von? Prime.
Dreads ist toll. Ich wollte schon gerade sagen,
bei Dread fand ich großartig. Okay,
deswegen. Und gerade bei Dread fand ich nämlich auch die Steuerung, ja, da hatte ich beim ersten Spielen, das war also, so ein Flow.
Ja.
Da habe ich gedacht, das muss doch Spaß
machen, als Speedrun zu machen. Das war Quatsch, okay. Was ich da gesagt habe.
Oh Gott sei Dank, ich war kurz geschockt. Nee, aber Metroid Prime 4 ist, glaube ich, ein bisschen zu groß.
Deswegen. Ja. Das war übrigens schon bei Speedrandale, habe ich gesehen.
Ja.
Und da wurde auch die Wüste schön durchkämmt.
Ja. So schnell wie möglich.
Ja. Time for Donations.
Ja. Ist wirklich. Ah, und dann auch ohne Musik wahrscheinlich, deswegen.
Ja, was soll ich sagen?
Ja, okay. Well, Aladdin, kommt mal, muss ich mir mal angucken.
Ja, wäre eine Idee.
Ja. Wäre eine Idee.
Gut. So viel dazu. Retro Achievements. Schönes Ding.
Voll geil. Muss ich auch mal reinschauen.
Ja. Und du hast gesagt, du bist ein bisschen in Slay the Spire reingegangen.
Ja, ich bin jetzt reingegangen. Das ist jetzt im Early Access verfügbar. Ich habe es jetzt für die, also ich spiele es auch gerade ein bisschen für die Arbeit. Ich habe es eigentlich nur einmal kurz im im Rocket Beans Stream gespielt für eine Stunde, weil da war so ein Slot frei und dann dachte ich, oh komm, dann guckst du mal rein. Ich habe in der ersten Stunde, die ich gespielt habe, nicht einen Run beendet bekommen.
Ja.
Und dann dachte ich so, ja komm, willst aber schon ein bisschen weiterspielen. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr reingespielt und bin auch direkt hängen geblieben. Lustigerweise ist der erste Run, den ich da im Stream angefangen habe, habe ich es direkt durchgeschafft. Also da hatte ich direkt so ein bisschen Glück und ein paar Gegenstände, die dann den Run schon ziemlich stark gemacht haben. Und dann habe ich es direkt im ersten Anlauf geschafft.
Ja, nice.
Möchte ich mir kurz auf die Schulter klopfen, dass ich das hingekriegt habe.
Ja, du bist natürlich auch Gamer, ne? Du bist ein Gamer. Und wenn du dann noch ein bisschen Glück hast und
das ist so.
Gute Items kriegst, easy peasy für dich.
Das stimmt. Allerdings war es auf dem Firmen-Account. Jetzt habe ich auf meinem eigenen Account durchgespielt und da hat es dann wieder ein bisschen gedauert, bis ich dahin es geschafft habe. Aber mittlerweile habe ich es auch seitdem noch zweimal geschafft. Das macht echt Laune. Das ist echt cool. Ich fand nämlich also für alle Leute, die nicht wissen, was Slay the Spire ist, weil es gibt Leute, die das nicht wissen, was mich eigentlich wundert, aber hey. Slay the Spire 1 vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, kam raus. Und ist ein Roguelike-Deckbilder. So, man hat unterschiedliche random Encounter. Man kann verschiedene Routen wählen, wie man das mittlerweile bei vielen Roguelikes erkennt. Unterschiedliche Encounter haben, entweder einen Händler treffen oder Gegner treffen oder sonst was. Und für nach und nach bekommst du mehr Karten für dein Deck und jede Karte ist dann ein Angriff, gibt dir entweder Block oder vergiftet den Gegner oder so. Verschiedenste Dinge. Und so baust du dir nach und nach dein Deck auf, ist stärker und die Gegner werden stärker und dann musst du da durchkommen. Und das war damals, als es rauskam, wurde das sehr hoch gehandelt, Slay the Spire. Das war der erste Teil, war sehr beliebt, hat sehr gute Kritiken bekommen und hat sehr viele Fans gehabt. Und ich habe es damals nicht gespielt. Ich habe es dann irgendwann ein paar Jahre später, also vor gar nicht zu langer Zeit, habe ich mal gesagt, ach komm, jetzt war irgendwie im Sale und jetzt musst du doch mal gucken, was es damit auf sich hat. Und habe den ersten Teil nachgeholt und fand dann den echt ein bisschen lame. Also nicht schlecht per se, aber ich hatte seitdem halt so viele Roguelikes und Deckbilder und so weiter schon gespielt, dass ich das Gefühl hatte, Slay the Spire wurde ein bisschen überholt. War halt ein krasser Grundstein, echt gutes Spiel. Aber danach kamen halt echt noch ein paar Spiele raus, die es mittlerweile so ein bisschen besser und fortgeführt haben. Ne? Auch sowas wie Balatro oder so. Ne? Das ist so, ist dann irgendwie so ein bisschen ein anderes Tempo gewohnt und da fühlte sich Slay the Spire 1 so ein bisschen basic an. Nicht schlecht, aber halt so ein bisschen basic. Dementsprechend war ich jetzt auch so Slay the Spire 2. Ob das so zündet, weiß ich nicht. Aber es zündet wirklich gut. Es hat einen super tollen Flow. Du kommst super schnell rein. Es hat eine gute Spieltiefe. Du lernst schnell irgendwie, wie sich das so ergibt. Es hat auch verschiedenste Charaktere. Ich weiß gar nicht, wie viel der erste hatte. Ich glaube, der hatte irgendwie 3 verschiedene Charaktere.
Ja.
Ich habe jetzt
4 mindestens, oder?
4, okay. Ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was nachkam oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. Jetzt gerade bei Slay the Spire 2 habe ich, glaube ich, 5 von 6 oder 6 von 7 Charakteren schon freigeschaltet.
Ach krass. Sind es denn die gleichen wie damals, unter anderem?
Unter anderem bestimmt. Ich weiß gar nicht, welche damals schon dabei waren. Ich google einfach mal, weil wir sitzen
ja am PC. Man hatte diesen Typ mit diesen Ritter, sage ich mal, der mit der Rüstung.
Ja, der ist auf jeden Fall wieder da.
Dann gibt es diesen Rogue, der eher so auf Gift war. Ja. Dann gab es irgendwas mit so Orbs.
Also es gab beim ersten gab es den Ironclad, den gibt es auch wieder. Das ist der normale Krieger, genau. Dann gab es den Silent, den gibt es auch wieder. Das ist der ist mehr so mit Gift unterwegs.
Ja.
Dann gab es den Defect. Das ist so ein Roboter mit Orbs.
Ja, der war scheiße.
Den gibt es jetzt aber auch wieder.
Ja.
Und dann gab es anscheinend noch den Watcher. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Der hatte so verschiedene Stances, meine ich.
Ah, okay.
Der hatte so eine Angriffsstance und dann konnte er verschiedene Sachen da, hatten dann Benefits und so weiter. Aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau.
Okay. Ja, okay. Okay. Bis jetzt freigeschaltet in Slay the Spire 2 ist halt wieder The Ironclad, The Silent, The Defect, die sind alle drei wieder da. Und dazu gibt's dann noch den Regenten. Das ist so ein Space Alien Overlord, der super gelangweilt auf seinem Thron sitzt und eigentlich nur so aus der Entfernung schießt und sich total überheblich ist. Und dann gibt's noch The Necrobinder. Das ist quasi so eine Totenbeschwörer-Geist-Skelett-Kreatur. Mhm. Die hat immer so eine große Skeletthand dabei und kann dann die Skeletthand so ein bisschen buffen als Minion. Okay. Und der ist auch immer im Vorfeld. Das heißt, den möchtest du eigentlich im Spiel immer mehr Lebensenergie geben, weil der auch zuerst den Schaden kassiert, bevor du ihn kassierst.
Ah ja, okay. Mhm.
So, und die spielen sich alle fünf super unterschiedlich und alle mega cool. Also alle unterschiedlich ansetzen. Also mit Ironclad habe ich halt den ersten Run natürlich gemacht auf dem Sender. Wie gesagt, mit dem habe ich es einmal durchgeschafft. Und seitdem habe ich es mit dem Defect und mit dem Necrobinder habe ich es jetzt schon geschafft. Das macht echt Laune.
Ja, die haben ja auch alle dann komplett andere Karten, ne? Da gibt's keine Überschneidungen.
Korrekt. Also es gibt so ein paar farblose Karten, die kriegst du aber nicht automatisch. Also die kannst du bei Händler kaufen und so. Die sind natürlich irgendwie charakterübergreifend. Aber grundsätzlich hat jeder von ein eigenes Deck mit eigenen Verbesserungen und so weiter. Wenn du einmal mit denen gespielt hast, kommen dann noch mal ein paar Karten dazu, weil du schaltest nach und nach ein bisschen mehr Sachen frei. Also es ist insofern wahrscheinlich eher ein Roguelite. Mhm. Aber das haben sie auch ganz cool gemacht für die Langzeitmotivation, dass du immer wieder Sachen freischaltest. Erstmal natürlich die Charaktere, dann, wenn du, glaube ich, dreimal geschafft hast, durchzukommen, wenn du einmal geschafft hast, durchzukommen und mit drei Charakteren gespielt hast, dann schaltest du den Run of the Day frei. Dann will jeden Tag kriegst du einen Run mit speziellen vorgegebenen Sachen und kannst dann dich in eine Bestliste einreihen, also wer schafft die meisten Punkte. Global-Dinger. Das geht noch frei. Ich glaube, wenn du es dreimal geschafft hast und fünf Charaktere freigeschalten hast, dann gibt es noch Spezial-Runs. Die habe ich noch nicht freigeschaltet. Da ist noch mehr. Und dann gibt es so eine Zeitlinie. Und wenn du das erste Mal spielst, dann schaltest du quasi eine Epoche, nennen sie das, frei. Und jede Epoche schaltet dann wieder neue Karten frei oder neue Relikte oder neue Tränke oder, wie gesagt, einen neuen Charakter. So, die ganzen Freischalten sind hinter Epochen versteckt. Und dieser Zeitstrahl wird immer länger. Und je nachdem, mit wem du wie weit spielst, kriegst du quasi auch so darüber ein bisschen die Geschichte der Figuren auf dem Zeitstrahl wieder. Das ist echt cool inszeniert. Also, es macht echt Spaß. Es,
ja, geil.
Stimmung
das
dabei.
Klingt gut.
Es macht echt eine Menge Laune und es ist echt so, ach komm, ein Run geht noch und dann nochmal schnell rein und ach, das will ich nochmal probieren. Dann gerade mit dem Defekt hatte ich jetzt so einen Run, da habe ich die Elite-Gegner teilweise in zwei Runden weggeballert, weil das so viel Schaden gemacht hat und das macht dann so viel Spaß, wenn dann die Systeme ineinander greifen und dann irgendwie alles ballert und die Zahlen größer werden und das alles schön Synergien ergibt. Ach, das macht echt Laune.
Ja, voll. Das war ja beim ersten Teil auch schon so. Den habe ich zum Release schon auch gespielt, aber nicht viel, auch nur so ein bisschen. Gab so einen kleinen Hype, dann habe ich das ausprobiert. Und dann vor gar nicht allzu langer Zeit bin ich nach Amerika geflogen und brauchte was für den Flieger und dachte, boah, ich sitze da 13 Stunden. Ich brauche irgendwas, was irgendwie kurzweilig ist und was Zeit verschwinden lässt. Und dann habe ich gedacht, ey, Slay the Spire, ich habe gehört, da kommt bald der zweite, werde ich mir mal den ersten geben. Und boah, das habe ich auch richtig geliebt. Und das war im Flugzeug erst ein sehr gutes Spiel für Zug oder für Reise. Die Zeit verfliegt wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das macht, da bist du so gut drin, das macht so viel Spaß.
Herrlich. Ja. Und jetzt habe ich den zweiten mir noch nicht angeschaut, ich habe aber viel Gutes dazu gehört. Und ich weiß auch, dass ich in der nächsten Zeit nochmal fliegen werde. Und da habe ich gedacht, ey, dann ist das doch perfekt, das werde ich mir aufheben. Der hat vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Content und nochmal vielleicht so eine kleine Schippe drauf. Und dann werde ich mir das da geben. Und hoffe, dass mir das wieder so die Zeit klaut.
Ja, allein wenn du mit jedem Charakter einmal durchspielen willst, dann bist du damit schon ein paar Stunden beschäftigt, auf jeden Fall.
Ja, eben.
Und man muss dazu sagen, es ist ja auch immer noch nur Early Access, ne? Das heißt, da kommt immer noch Sachen dazu. Also deswegen, ich habe beim Charakterauswahlbildschirm, deswegen war ich mir gerade nicht sicher, habe ich 5 von 6 freigeschaltet. Der 6. existiert aber anscheinend noch gar nicht, weil der kommt, glaube ich, noch nach im Early Access.
Ja, gut.
Und ich finde es ganz lustig, weil die Epochen, wenn die freigeschaltet werden und auch manche Karten, sind die Artworks noch so ein bisschen super rudimentär irgendwie mit Filzstift gemalt und dann steht da auch nur Platzhalter. Also ach, wirklich? Es ist so ganz, das ist so, ein paar Artworks sind einfach noch nicht fertig, aber es funktioniert halt schon alles und die Mechanik ist da, also why not? Und das macht es irgendwie noch sympathischer, finde ich.
Ach krass. Das klingt aber schon noch richtig Early Access.
Ja, ja, aber es funktioniert alles. Es wirkt Content ready. Aber so ein paar Sachen sind anscheinend, werden noch nachpoliert, nachgebessert, nachgereicht.
Ja, gut, okay. Ja, nice. Also dann werde ich mich da mal darauf freuen. Und wer weiß, dauert bei mir noch so 6 Wochen. Dann ist vielleicht nochmal der ein oder andere Patch gekommen. Vielleicht habe ich dann keine Filz mit Filzstift gemalten Bilder mehr.
Ja, wer weiß. Vielleicht auch nur 1, 2 weniger.
Ja.
Geil. Und ich meine, das Spiel, ich meine, das kostet auch nicht wirklich was. Ne? Es sind 23 Euro für so ein Spiel, mit dem du echt viel Zeit verbringen kannst. Also, das ist schon echt ein sehr gutes Ding.
Ja, das ist super. Ja, stark. Würdest du sagen, es gibt irgendwie ganz groß, gibt es irgendeinen großen Unterschied zum ersten Teil? Irgendeine krasse Neuerung?
Boah, dafür ist, dass ich den ersten gespielt habe, zu lange her. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist wirklich einfach nur der erste in erweitert, in verbessert, verschönert. Mit mehr Content, mit mehr Stuff, mit mehr.
Okay.
Weil das funktioniert rudimentär genauso. Aber ich finde, es gibt so viel zu entdecken, weil es halt irgendwie, also du hast ja die verschiedenen Charaktere, dann gibt es die verschiedenen Relikte, wo es so viele gibt. Allein wenn du mit einem Charakter durchspielst, hast du ja noch nicht alle die Karten von dem Charakter gesehen, weil das ja auch wieder davon abhängt, welche du findest. Ja. Dann gibt es die Zwischendinger, die noch, die du finden kannst, unterschiedliche Areale. Also ich glaube, wirklich unterscheiden tut sich's nicht, es ist einfach nur viel mehr Content.
Mhm. Aber optisch ist es schon noch genau das Gleiche, oder?
Oder willst du
alles nochmal ein bisschen aufpolierter?
Nee, es ist schon derselbe Artstyle. Vielleicht nochmal hier und da ein bisschen aufpolierter. Ja, du hast auch schöne Zwischensequenzen und sowas. Da ist schon, also das schon, du merkst, dass da gut Arbeit reingeflossen ist, aber der grundsätzliche Artstyle ist der gleiche. Und der sieht jetzt, das muss man sagen, der Artstyle ist jetzt nicht der, ja, ich will nicht sagen, nicht der hübscheste. Weil der ist schon hübsch, aber man muss sich dran gewöhnen. Der ist schon so ein bisschen eigen. Man erkennt schon direkt, dass es Slay the Spire ist und kein anderes Spiel.
Ah, okay. Ja.
Ach so, cool. Und eine Neuerung, das stimmt, die habe ich natürlich noch nicht erwähnt, die ist natürlich sehr wichtig, die ist für mich jetzt aber nicht so relevant. Es hat jetzt einen Multiplayer. Also du kannst zu zweit spielen. Hat kein Couch-Koop, also das gibt's anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob sie das noch nachreichen, aber online kann man das jetzt schon zusammenspielen.
Ja, wie One-on-One oder was?
Nee, zusammen. Du gehst zusammen ins Koop, gehst zusammen durch den Dungeon.
Okay.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, also insofern kann ich es dir nicht genau sagen.
Okay, aber
man, ich weiß nicht genau,
du weißt es auch nicht. Aber
ich habe es noch nicht ausprobiert, aber man spielt zusammen und man geht dann auch die Karte entlang zusammen. Also man geht den Spire rauf und dann hat dann jeder sein eigenes Deck und ich weiß dann nicht, ob sich die Energie aufteilt oder ob man nacheinander dran ist oder zwischen die Gegner oder wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert.
Okay, das
ist aber wenn du da Interesse dran hast, können wir am Wochenende mal gucken.
Ja, voll. Also ich bin interessiert dran.
Na, guck mal. Wir haben ja Sonntag sowieso. Wir wollen ja nicht zu viel versprechen. Vor allen Dingen, wenn ihr das hier hört, dann ist es schon der letzte Sonntag gewesen. Deswegen nicht zu viel,
im besten zu viel Fall
versprechen oder so. Im besten Fall war es dann schon so. Aber vielleicht können wir mal gucken, ob wir am Sonntag da das noch irgendwie hinten dran hängen oder so.
Ja, Multiworld spielen wir nämlich. Vielleicht gibt es ja auch Slay the Spire. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Oh, das wäre crazy.
Na, der erste Teil könnte ich mir schon gut vorstellen. Dass du dann in den Truhen Items findest oder so. Also.
Ja. Ich finde das Randomizer so roguelike, finde ich immer so ein bisschen.
Ja, schwierig. Ja.
Schwierig, aber müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt's das ja.
Ja. Okay, ja, krass. Slay the Spire 2, ich verwahr es mir schön für meine Reise. Und dann weiß ich, dann habe ich was Geiles. Auf der Switch wahrscheinlich gut spielbar. Gehe ich mal stark von aus, war der erste.
Ich weiß gar nicht, ob es das schon für die Switch gibt.
Ah, okay.
Ist jetzt Early Access?
Na, dann wahrscheinlich Spire nicht.
Ist ja immer so.
Ja, nee, dann auf keinen Fall.
Gerne mal.
Dann ist es nämlich ein Steam-Ding. Ja, klar.
Ja, also erst Early nächstes Access. Jahr. Hm.
Ja gut, dann werde ich das nicht spielen auf der Reise.
Musst du dir wohl ein Steam-Deck besorgen?
Nee. Also dafür wäre es jetzt schon okay, aber hab da keine Verwendung für.
Ja.
Naja. Na gut. Naja. Okay. Dann gucke ich es mir mal so an, einfach. Naja, gut.
Okay. Kann man auch gut in dem Jahr noch spielen.
Denke ich auch.
Sehr gut.
Gut, dann haben wir noch einen großen Punkt. Einen sehr großen. Ich würde da sehr gerne drüber sprechen. Und jetzt muss ich natürlich vorher abchecken, wir reden über Resident Evil 9 Requiem. Und da natürlich mal die Frage an dich. Du hast gesagt, du hast es noch nicht gespielt. Also noch gar nicht. Wie sieht's aus?
Gespielt habe ich noch keine Sekunde.
Ja.
Ich habe aber ein paar Let's Plays gesehen.
Ja, also du hast im Prinzip alles gesehen oder nur immer so kleine Ausschnitte?
Nicht alles. Also ich habe, wie viel habe ich gesehen? Ich habe relativ lang vom Anfang gesehen. Ja. Also diesen Grace-Part. Und dann habe ich jetzt auch gerade über Social Media noch einiges auch von dem Leon-Part reingespült bekommen. Also ich sag mal, wir werden hier spoilern. Insofern, bevor ich jetzt irgendwas spoilere, liebe Leute, hier wird gespoilert. Aber sowas wie die große Spinne, die von oben runterkommt oder sowas.
Ja.
Sowas habe ich zum Beispiel auch schon gesehen. Also insofern, nimm jetzt keine Riesenrücksicht auf mich, irgendwie was Spoiler angeht oder so. Ich weiß nicht, wann ich dieses Spiel spielen werde. Insofern, hau raus.
Aber wie ist denn sonst so deine Resident Evil-Geschichte? Findest du die eigentlich immer geil? Spielst du die in der Regel? Oder ist das sowas, wo es dir auch reicht, wenn du irgendwo ein bisschen was von siehst, wenn das jemand spielt? Oder wie sieht's da aus?
Also ich habe Resident Evil 1 gespielt, als ich viel zu jung war.
Kenne ich, genau so hier.
Ne? So muss das auch sein. Schön traumatisiert werden.
100%.
Dann habe ich Resident Evil 1 nachgeholt, Jahre später, und es dann komplett durchgespielt auf dem GameCube.
Mhm.
Das war dann auch mega cool und fand ich sehr, sehr nice. Dann habe ich wahrscheinlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine Teil 3 gespielt. Ich ging aber davon aus, damals, es wäre Teil 2. Und da hat mich abgefuckt, dass das im Vergleich zum ersten halt irgendwie wesentlich mehr Geballer und weniger Gerätsel war. Und da habe ich dann den Teil abgebrochen. Weil ich fand den ersten halt mega cool, weil es halt auch so Rätsel war.
Ja.
Und deswegen habe ich danach eigentlich kein Resident Evil mehr gespielt. Cut zu die Remakes kommen. Weil dann habe ich das Remake vom zweiten gespielt und fand es mega. Und habe dann auch das Remake vom dritten gespielt. Und fand es auch gut.
Du hast die Remakes dann auch so gespielt, ohne dass du vorher die alten gespielt hast. Also das war deine erste Erfahrung mit dem Game.
Genau. Und das, das war cool. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann konnte ich auch nachvollziehen, weil die Remakes, die, also das muss man nicht lassen. Das haben die wirklich super hingekriegt, da die Remakes dieses auf die heutige Zeit zu bringen. Auch den dritten anscheinend, der ist ja wesentlich kürzer dann noch als der zweite, auch das Remake und so. Von allem, was ich gelesen habe und gehört habe, waren es aber auch die richtigen Entscheidungen, da irgendwie die Längen rauszuschneiden und so weiter. Insofern bin ich da auch sehr happy, da jetzt die Remakes zu spielen, und die machen sie echt gut. Und für mich wäre jetzt eigentlich der Logik nach dran, jetzt auch endlich Remake vom vierten zu spielen, weil das sagen alle, muss ich spielen und es muss man gespielt haben und bestes Spiel und überhaupt.
Ja.
Deswegen, das wäre jetzt tendenziell als nächstes auf meiner Liste. Was die 9 angeht, 7, 8, 9, habe ich quasi nichts gespielt. Von 7 und 8 habe ich quasi auch nichts gesehen. Und jetzt der 9., weil es auch so groß war und bei uns in der Firma auch viel lief. Deswegen habe ich da jetzt auch mal ein bisschen in die Let's Plays reingeguckt und da mal so ein bisschen zugeschaut, weil wir auch das große Event hatten und diesen Horror Walk und so. Deswegen habe ich vom 9. jetzt halbwegs viel gesehen, auch in der Vorberichterstattung und halt, wie gesagt, diesen Let's Play und der Grace-Part durch dieses Krankenhaus am Anfang und so. Da habe ich schon einiges gesehen. Aber gespielt, noch keine Sekunde.
Ach krass. Ja, na gut. Also bei mir ist schon ein bisschen anders. Ich würde schon sagen, dass ich immer ein großer Fan der Reihe war, aber genau der gleiche Start mit viel zu jungen Jahren Resident Evil 1. Ich kenne es genauso. Immer wieder dieses Intro geguckt mit echten Schauspielern. Dieses super gruselige und brutale Intro, schön mit, weiß ich nicht, wie alt ich da war, 12 oder so, mir immer wieder reingezogen und fand ich ultra geil. Aber ich glaube, ich wurde auch ein bisschen traumatisiert von den Hunden, die da durchs Fenster springen. Und ich weiß noch, wie ich mich da, ich hatte Todesangst vor dem Spiel.
Das Ding ist, ich hatte das Spiel gar nicht selber, sondern mein bester Kumpel hatte das. Grüße gehen raus. Mhm. Und er hatte das gespielt und hat es mir dann immer wieder gezeigt. Und er hat dann auch in diesen Flur rein gespielt und sagte, hier, jetzt übernimm du mal, geh mal den Flur lang.
Ja, klar,
klasse. So, was denn? Ja, geh einfach nur den Flur lang, da passiert schon nichts. Ja,
ganz normal.
Und dann diese Hunde. Und da dann auch ganz kurz die, weil das dieser Flur, wo die Hunde durchs Fenster reinkommen, der ist natürlich, der hat mich natürlich damals erwischt, wie sonst was. Ja,
logisch.
Und dann, hast du die GameCube-Version auch gespielt?
Glaube nicht.
Weil das war nämlich das Ding, weil ich habe dann ja Jahre später, als ich dann alt genug war und dachte so, ah, komm, jetzt holst du es nach und habe dann die GameCube-Version gespielt und komm in diesen Flur rein und ich so, haha, ich weiß genau, was jetzt kommt. Ich bin richtig smart und bin dann rückwärts durch diesen Flur gegangen, die ganze Zeit darauf vorbereitet, dass jetzt gleich die Hunde reinspringen und dann klirren die Scheiben, aber die Hunde springen nicht rein. Es macht einfach nur Klirr und es kommen keine Hunde. Und ich dachte so, ihr Pisser, ihr wusstet genau, dass jeder diese Stelle kennt und jeder auf diese Hunde wartet. Und deswegen haben sie nur diesen Schocker reingemacht, aber die Hunde kamen nicht. Und ich war, ihr habt mich erwischt. Ach, und dann habe ich weitergespielt, hinten gespeichert und sonst was. Und normalerweise, wenn du einen Raum geklärt hast, ist der ja clear. Wenn man das nächste Mal aber von der anderen Seite in diesen Flur reinkommt und meint, ist ja alles sicher, war ich ja schon drin, dann kommen die Hunde und haben mich genauso erschreckt wie beim ersten Mal spielen.
Das ist ja geil.
Mega.
Also absolute Meta-Schocker da drin.
Wirklich, wirklich. Mind die Games. Wussten, was sie tun.
Es ist beeindruckend. Ich meine, warum erinnert jeder diese Szene? War das was damals, dass es noch nicht gab, dass man sich in einem Spiel so erschreckt? Also jeder erinnert sich an diesen Gang mit den Hunden.
Ich weiß nicht, ob es irgendwie die erhöhte Qualität ist oder, ne, müsste man mal gucken. Ich bin dafür, glaube ich, nicht zu krass im Horrorgenre drin und so. Da müsste man mal gucken, was zu der Zeit irgendwie an Spielen war. Aber wie einflussreich Resident Evil 1 einfach auch als Spiel auf die Spieleindustrie war, das hat halt jeder gespielt. Das war halt ein neuer Maßstab. Also, ja.
Ja, krass. Naja, wir springen auf jeden Fall mal weiter in der Zeit, deutlich weiter. Und ich hab da bis heute eigentlich, war ich immer großer Fan der Reihe und hab auch nahezu jedes Resident Evil Spiel gespielt. Es gab immer mal wieder so ein Spin-off, so ein Mercenary Modus oder so ein On-Rail Shooter Ding, Revelations oder wie die hießen, glaube ich, auch auf der Wii.
Oh.
Oder so. Ja.
Resident Evil Revelations 2.
Ja.
Das habe ich auch gespielt, weil das hatte ein Kumpel von mir und hat gesagt, hey, das hat einen Koop Modus, so einen asymmetrischen. Das spielen wir jetzt. Und ich so, muss ich dafür irgendwas wissen? Er sagte, nee. Und hat dann irgendwie zwischendurch dann immer wieder was von der Story gedroppt. Und dann haben wir das komplett zu zweit an einem Stück durchgespielt. Das war sehr lustig, aber da ist auch nicht viel hängen geblieben.
Okay, krass. Ja, aber ich sag mal, von der Hauptreihe habe ich alles gespielt, bis auf tatsächlich Resident Evil 6, was meiner Meinung nach und auch der Meinung der Community wahrscheinlich eines der schlechtesten Resident Evils ist, das wir jemals gekriegt haben. Das habe ich nicht durchgespielt, das habe ich mal gestartet, aber irgendwie hat es mich dann damals verloren und ich habe es nicht mal weitergespielt, was natürlich nicht fürs Spiel spricht. Und ja. Und ich finde es ganz interessant, dass man im Prinzip, wie du schon gesagt hast, das erste war noch sehr rätselig und ich würde sagen, das zweite auch noch. Und je weiter man dann vielleicht geht, zumindest erstmal, wurde dann vielleicht so ein bisschen dieser Rätselaspekt, der ist natürlich nach wie vor in einem Resident Evil mit dabei, aber wird so ein bisschen verdrängt von doch noch ein bisschen mehr Action, würde ich sagen.
Ja.
Und vor allem Resident Evil 3, Resident Evil 4, da war es ja dann auch wild. Ich meine, das ist ja für viele auch das beste Resident Evil aller Zeiten. Aber da finde ich, wird auch nochmal extrem viel mehr geballert als im dritten und im zweiten Teil. Und dann natürlich die Krönung mit Resident Evil 5, wo du ja fast einen Shooter spielst, den du zu zweit, das hat mega Bock gemacht, muss ich sagen, aber da wurde so viel geballert. Und ja, es wurde immer ein bisschen mehr Action, würde ich sagen.
Ist das der fünfte oder der sechste Teil, wo man den Stein so hart boxt?
Den Stein, das klingt nach fünf. Ich weiß es jetzt nicht genau, weil den sechsten kenne ich nicht wirklich.
Ich habe das nur als Clip irgendwo im Internet gesehen, wo er irgendwo in einem Vulkan oder so mit Lava und dann ist da ein riesiger Fels und dann muss man mit Button-Mashing, dann boxt man diesen Stein so hart, dass er kaputt geht, glaube ich, oder wegfliegt, ich weiß es nicht.
Ja, das klingt nach dem Film. Ja, und dann wurde dieser Action-Aspekt ja auf jeden Fall immer mehr. Aber ich würde sagen, zumindest haben sie die Wurzeln und das ganze Grusel- und Rätselding nie ganz verloren, die Teile. Aber ich würde sagen, hat sich so ein bisschen verschoben.
Ja.
Bis wir dann so die neue Generation von Spielen bekommen haben mit Resident Evil 7. Da gab es ja dann auch eine Weile nichts. Also von 6 bis 7 hat es ja auch eine Weile gedauert. Und da hatten wir, jetzt redet hier meine Plauderblume, ich hoffe, das hat man nicht gehört.
Doch, das hat man gehört, ich war schon verwundert.
Dann lasse ich sie drin. Hier ist die Plauderblume von Mario Wonder, die habe ich mir nämlich im Nintendo Shop gekauft, die steht hier und sagt mir gerade, wie spät es ist.
Ah, okay.
Grüße gehen raus an die Plauderblume.
Grüße gehen raus, Plauderei. Ja.
Ja, aber dann so mit dieser neuen Generation von Resident Evil Spielen mit Village 7, was ich unfassbar geil fand, finde ich, kam so ein bisschen der Horror wieder zurück. Und ja, so dieses Gruselige und natürlich auch mal was ganz Neues, First Person, Resident Evil aus der First Person Sicht spielen. Das fand ich schon ultra, ultra geil.
Das und wollte ich gerade fragen, genau. Ob es für dich die Transition in die First Person funktioniert hat.
Also bei Resident Evil 7 Village fand ich das schon, also.
7 oder Village?
Village ist ja der 7.
Nee, Village ist 8.
Nicht Village, ich meine hier, nicht 7. Natürlich nicht Village. Village ist der 8. mit den Werwölfen in dem genau. Dorf, klar. Ich meine 7, Biohazard hieß ja einfach so.
Richtig, ja.
Ja, den meine ich natürlich, nicht Village. Und da hat es für mich sehr, 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 sehr gut funktioniert. Ich finde, das klappt. Also das hatte, ich habe mich lange nicht so gegruselt wie bei Resident Evil 7. Also.
Colin schwärmt ja die ganze Zeit auch davon, mit dem habe ich ein paar Mal drüber geredet. Der sagt immer, man soll das mal in VR spielen, weil das ist wohl die schlimmste Erfahrung, aber die geilste Erfahrung.
Das schaffst also du nicht.
Meinst du nicht?
Nein, das schaffst du nicht. Ich habe es versucht mal, es gab auch, als das rauskam, gab es auf irgendeinem Event, auf dem ich war, gab es so eine Session, wo du, ich glaube sogar extra einen Part hast du gespielt, der gar nicht im Spiel war, der nur für diese VR-Experience war, um das Spiel zu promoten sozusagen. Und da war man auch bei diesen Bakers, man auf so einem Stuhl gefesselt. Also ich sag's dir, da machst du dir in die Buchse, das ist unmöglich, das kann man nicht spielen. Und dann habe ich die Vollversion auch mal auf meine Oculus damals gestartet, aber das ist so ein Stress. Also das musst du dir wirklich, also Respekt, wer sich das antut und das durchspielt. Ultra gruselig. Du wirst nur erschreckt. Du kriegst nur Schocks, ein Schock nach dem anderen. Und dann irgendwann fragst du dich, warum mache ich das eigentlich hier?
Ich wollte gerade fragen, spielt man das nicht dafür?
Alter, boah. Ja, also ich glaube, man kann da eine gute Zeit haben, wenn man darauf Bock hat und genau so erschreckt werden will. Dann glaube ich, geht das gut.
Oh, fair.
Ja. Aber ja, für mich hat das da ganz gut funktioniert mit der First Person. Dann fand ich den 8. so, naja, der hat mir auch Spaß gemacht, aber war dann auch irgendwie sehr abgedreht, fand ich, mit den Werwolf-Zombies da und was das alles gab. Irgendwie fand ich das ein bisschen weird und dann habe ich mich doch sehr auf den 9. Teil gefreut und der war ja auch eine Weile angekündigt. Man hat ja schon lange vorher auch immer mal wieder was davon gesehen. Ich erinnere mich auch an die Gamescom, wo ich auch mit Capcom zusammenarbeiten durfte und auch da ja schon sehr viel vom Spiel gezeigt wurde. Es aber auch ein absolutes Highlight war für alle Leute auf der Messe da mal die ersten Sekunden ins Gameplay zu packen. Und deswegen, ich war ultra hyped. Ich finde auch den ganzen Weg, den das Spiel so ein bisschen geht, wieder back to the roots. Man spielt ja inhaltlich wieder in Raccoon City, da wo alles angefangen hat. Es kommt unter anderem Leon Kennedy, den natürlich viele auch einfach mögen aus der ganzen Reihe, so als kleiner Liebling, als spielbarer Charakter zurück. Und das hat mich alles schon im Vorfeld sehr gereizt und ich habe mich sehr gefreut, darauf das zu spielen. Und ja, dann war es soweit. Ihr hattet ja euer Event, ne? Ich habe es mir so ein bisschen online angeguckt. Das sah ja auf jeden Fall wild aus. Ich wäre so gerne mal durch diesen Parcours gegangen.
Ja, der war mega. Also da Empfehlung auch, ich will da gar nicht spoilen. Also insofern, wer es noch nicht gesehen hat, schaltet mal ein. Der Horror Walk, der ist auf YouTube. Resident Evil 9 Horror Walk von Rocket Beans TV. Große Empfehlung, macht sehr viel Spaß zu gucken auch. Aber ja, geil. Ich hätte mich da auch eingeschissen.
Ja, voll. Und wie gesagt, ich war ultra hyped und dann kam das Spiel raus und man wusste ja im Vorfeld gar nicht von Anfang an, dass Leon überhaupt mit dabei ist. Und die große Promo war ja eher da eigentlich nur, dass wir da, wie heißt denn jetzt? Bin ich doof?
Grace.
Grace spielen. Und man hat immer mal über die Zeit dann so ein bisschen mehr von Grace erfahren in Trailern und so weiter. Und irgendwann, ich weiß es noch, auf der Gamescom gab es einen Trailer, in dem es so ein paar Insights gab von Developern, die für den Trailer dann erklärt haben, warum sie sich dazu entschieden haben, Leon mit dazu zu holen in diesen Teil. Was natürlich inhaltlich von der Story her natürlich auch Sinn macht. Aber Leon ist halt in diesem Spiel so ein bisschen für den Action-Part zuständig. Und ich finde, das ist auch absolut passend und logisch, dass eine Grace natürlich die ja einfach durch ihre Natur eher natürlich ein bisschen ängstlicher ist als ein absoluter Superheld wie Leon, sich vielleicht nicht so gut macht mit einem fetten Maschinengewehr und einer Panzerfaust und da in irgendwie Superheldenmanier durch die Horrorhäuser läuft. Deswegen finde ich, ist es ein sehr schlauer Move, die unterschiedlichen, ja, Spielgeschwindigkeiten an die Charakter zu knüpfen. Ich glaube, das ist richtig, richtig gut gelungen. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Hast du auch, weil das war so meine größte Angst, in Anführungszeichen, oder Skepsis im Vorfeld. Hast du auch Leon in Third Person und Grace in First Person gespielt? Weil man konnte ja permanent wechseln, ne?
Ja. Ich habe alles in Third Person gespielt.
Alles,
für mich, okay. Ja, für mich ist Resident Evil Third Person, aber das ist nicht richtig oder falsch, sondern da soll natürlich jeder machen, wie er möchte. Aber für mich lebt das Spiel so ein bisschen, diese Überschulterkamera. Ich finde das irgendwie geil und ich möchte meinen Charakter sehen. Aber ich verstehe durchaus, so die Immersion aus First Person ist vielleicht nochmal eine andere. Aber man ist natürlich, hat auch weniger Überblick, meiner Meinung nach, wenn du einfach First Person spielst. Und da ist natürlich Third Person nochmal ein bisschen, ja, angenehmer zu spielen. Und ich fand's beides, ich habe es ein bisschen rumprobiert beim Spielen, hat aber beides für mich wunderbar funktioniert. Und da muss es einfach jeder für sich selber wissen, wie er darauf Bock hat. Ich glaube, standardmäßig ist es tatsächlich so, dass, wie ist denn das? Wenn du Grace startest im Game, ist es schon Third Person. Aber ich glaube, wenn Leon dann kommt, ist der in der First Person, in diesem Shooter-Part am Anfang? Andersrum? Ich weiß es nicht.
Gute Frage.
Auf jeden Fall will das Spiel dir, zumindest gibt es dir eine Voreinstellung vor, aber es wird auch direkt gesagt, du kannst die Perspektive verändern, wenn du möchtest. Also
mich würde mal interessieren, ob sie da wirklich irgendwas dran gemacht haben. Weil irgendwie gefühlt würde ich ja sagen, du hast halt, wie du schon sagst, eine andere Übersicht, einen anderen Überblick. Und ich glaube, wenn die Gegner dich halt in der Third Person von hinten angreifen, dann siehst du sie ja trotzdem kommen und kannst darauf reagieren, in der First Person aber nicht. Und so, ob sie da irgendwie, ob das Gameplay darauf reagiert, ob du es in der First oder Third Person spielst, ob sie da was geändert haben oder ob das wirklich so designt ist, dass beides 1:1 gleich funktioniert. Ich finde das mega spannend.
Ich glaube aber, das ist kein Unterschied, denn du kannst es ja wirklich zu jedem Zeitpunkt, drückst du Pause und änderst die Perspektive. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sich dann irgendwie gameplay-technisch das Verhalten von den Zombies verändert, weil du jetzt gerade ganz kurz irgendwie in die First Person geschaltet hast oder so. Aber weiß ich nicht. Könnte natürlich sein, aber ich denke tatsächlich nicht, weil du so sehr on the fly die Perspektive wechseln kannst.
Crazy. Ich hätte gedacht, dass das nicht so gut funktioniert, dass man da schon irgendwie für eins von beiden eigentlich immer mehr designt. Aber wenn die echt das hingekriegt haben zu designen, dass beides gleichzeitig funktioniert.
Ja, Respekt, ne? Muss man ja mal sagen. Also,
wirklich?
Voll. Also ich habe auch verschiedene Schockerszenen aus beiden Perspektiven gesehen und ich fand, beides hat da irgendwie auch ganz gut funktioniert. Also klappt schon ganz gut, geil. Das haben sie ganz gut hingekriegt. Ja, und das große Hauptding von Resident Evil 9 Requiem, natürlich neben der Story, die für viele Fans natürlich auch super spannend ist, weil Back to the Roots irgendwie immer ganz cool. Man sieht Orte, an denen man in vorherigen Teilen schon war. Das mögen natürlich viele Fans. Das Spiel ist auch voll mit so kleinen Easter Eggs für Fans. Also absoluter Fanservice wurde da betrieben. Und ja, ist das Hauptding des Games meiner Meinung nach, oder das, was es besonders macht, diese Aufteilung von ruhigen, gruseligen Rätselparts und dann der Wechsel mit dem Switch, gleichzeitigen Character-Switch, dann zu einem Action-Part, der wirklich, wo es richtig zur Sache geht. Also mindestens mal wie in Resident Evil 5. Also dann werden die schweren Geschütze aufgefahren. Und diesen Wechsel, ich glaube, der kam nicht bei jedem besonders gut an, so wie ich das im Vorfeld gehört habe. Für mich persönlich hat das richtig, richtig gut funktioniert und ich finde, man hat so ein bisschen Best of Both Worlds. Es wird super viele Leute geben, die sagen, hey, ich will doch nur so ein richtig gruseliges Resident Evil 1 wieder haben und ich will Rätsel lösen und irgendwelche Steine drehen und irgendwelche Embleme finden. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sagen, ey, ich will das Geballere, weil das fetzt und es macht Bock, die Zombies zu zerfetzen. Und ich finde, es ist einfach sehr gut gelungen, das aufzuteilen. Ja, das hat mir absolut Bock gemacht.
Wenn im besten Falle beide abgeholt werden, ist ja super.
Genau, aber es gab natürlich auch eine, die gesagt haben, ja, wäre das ganze Game so wie der Grace-Part, dann wäre es das beste Spiel, das ich jemals gespielt hätte. Und für viele ist dieser Leon-Part so ein bisschen nervig oder ein bisschen zu, ich weiß gar nicht, ist ja drüber. Drüber ist der halt auch. Ja. Also drüber ist dieser Part. Also man kann natürlich davon halten, was man will, aber ein Leon Kennedy, das ist natürlich ein absoluter Superheld, der ja zu diesem Zeitpunkt, der ist ja da auch schon, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber man sieht ihm ja auch sein Alter an, der natürlich in den ganzen vorherigen Teilen schon so viel erlebt hat und so viele Zombies in seinem Leben auf brutalste Art und Weise geschlachtet hat. Natürlich ist er wenig beeindruckt davon, wenn da irgendwie so ein Arzt-Zombie auf ihn zuläuft und ihn anfallen will. Und dann hat er natürlich seinen lockeren Spruch, womit sie ein bisschen übertrieben haben, meiner Meinung nach, diese ganzen Cringe-Sprüche. Aber das passt ja schon auch zu dem Charakter. Natürlich ist der furchtlos und der hat die heftigsten Sachen schon erlebt. Und es wäre irgendwie total seltsam, wenn der nicht so selbstbewusst und so ein krasser Draufgänger wäre. Das würde gar nicht zu dem Charakter passen. Deswegen ist es so cool, dass sie das gekoppelt haben. Weil den gruseligen Part, den ängstlichen Part, den hast du mit Grace wunderbar und das klappt super. Aber dann kommt halt der Proll so ein bisschen, ne? So ein Leon, der sagt, was wollt ihr denn? Ich knall euch alle um mit meinen Knarren. Das klappt mega.
Ja, sehr gut. Ja, wenn der Kontrast da ist. Also klar, man hätte natürlich auch dann natürlich noch einen neuen Charakter auch einführen können, der auch Action ist. Ne? Du kannst natürlich auch jemanden, es müsste ja jetzt nicht Leon sein per se. Es könnte ja auch wer anders sein, der auch ein Polizist ist oder irgendwie so ein neuer Charakter, der halt auch irgendwie badass ist, aber trotzdem Angst haben kann. Insofern, es war ja schon eine bewusste Entscheidung, Leon dahin zu setzen und der ist natürlich dann nicht beeindruckt.
Genau. Ich meine, es geht natürlich auch viel um die Story. Es geht zurück zu den Anfängen. Man kommt auch über die Story wieder ins Raccoon City Police Department, da wo man Resident Evil 2 spielt. Voll mit Fanservice und Easter Eggs. Das Original-Sound von damals, wenn du ins Police Department gehst, einfach nur in so einer moderneren Version, ganz viel kleine Notizen, die du ja immer wieder in Resident Evil findest, solche Files, ganz viel Easter Eggs, ganz viel Fanservice, und da wollten sie wirklich diesen kurzen Part, wo man nochmal zurück ins Police Department kommt, der ist wirklich für die OG-Fans. Und es ist so cool, da nochmal durchzulaufen und alles zu sehen, wie es jetzt natürlich kaputt ist nach der ganzen Katastrophe. Aber man erkennt so viele Sachen und das fand ich ultra cool, muss ich sagen.
Ja, glaube ich.
Und da merkt man, dass sie das auch ganz bewusst ganz viele Sachen platziert haben für die Leute, die die Reihe einfach auch schon so viele Jahre lieben. Ja.
Die machen das schon echt richtig. Also ich habe schon das Gefühl, Capcom, was Resi angeht, die haben sehr gute, sehr richtige Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren.
Ja, total. Ich meine, Capcom ist doch sowieso auf einem Höhepunkt aktuell, oder? Jetzt mit Pragmata, mit dem ganzen Resident Evil. Also Höhepunkt gab es wahrscheinlich schon in der damaligen Zeit mit, keine Ahnung, mit Street Fighter oder Mega Man vielleicht mal irgendwie. Aber ich muss sagen, das ist doch alles, was die machen aktuell, wirkt ja jetzt erstmal ganz vernünftig, sag ich mal.
Da ist zumindest auf jeden Fall kein Ausfall dabei und es wirkt echt als hätten sie haben gerade einen Lauf. Ich meine, Monster Hunter Wilds war auch gut.
Ja.
Resi, Pragmata steht an, wie du schon sagst, Onimusha. Die werden, glaube ich, nichts davon wird scheiße. Und dann haben wir auch ein neues Mega Man angekündigt. Also, ey.
Eben.
Kann man sich nicht beklagen.
Ja, die haben einen Lauf. Ja, und das hat mir auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich hatte Parts da von Grace, wenn man, für die, die es vielleicht durchgespielt haben, wenn man den Keller spielt mit Grace, ich habe mir echt komplett in die Buchse geschissen. Ich fand es so gruselig, so atmosphärisch. Die haben der Sound in dem Game, boah, alter Schwede. Du hörst immer irgendwelche Dinge, komischen Dinge. Wie häufig du dich einfach erschreckst durch einen Ton, der irgendwie kommt. Das ist so gut gemacht. Das ist wahnsinnig nice. Und der Keller, der war echt mein Highlight. Du hast halt dieses große Monster, das man auch aus Trailern sieht, das nicht mehr, das nur im Dunkeln sein kann. Das ist irgendeine, was auch immer das ist. Kann auf jeden Fall nicht im Licht stehen. Und damit spielt dann dieser Keller. Du hast so Sicherungen, die du rausnehmen kannst. Da geht das Licht aus, aber dann hast du die Sicherung in der Hand und kannst sie in eine Tür stecken, um die Tür zu öffnen. Dann geht da das Licht an und so weiter. Also das spielt dann damit ein bisschen mit dieser Mechanik. Und das war unglaublich gruselig. Also da habe ich 3 Kreuze gemacht, als ich da durch war. Und dann atmet man so richtig durch. Und an der Stelle ist es auch so, dass du dann das erste Mal zu so einem großen oder längeren Leon-Part kommst. Und der macht für mich da voll Bock. Also ich habe dann echt davor genug gehabt von Gruseln und Horror. Und ich fand es wahnsinnig bedrückend, das zu spielen. Also es hat Spaß gemacht, aber boah, dieser Kellerpart, der hat mich echt gekillt. Und danach bist du Leon und dann hast du nochmal so eine andere Möglichkeit, mit den ganzen Viechern umzugehen, ja, wie einfach nur immer weglaufen oder zu gucken, dass du nicht ins Dunkle gehst, weil du dich da erschreckst. Und dann bist du Leon und der holt seine Schrotflinte raus. Leon hat ein Inventar, das 10-mal so groß ist gefühlt, also mindestens 5-mal so groß wie das von Grace, hat ein Arsenal an Waffen schon von Anfang an dabei, kann einfach eine Kettensäge in die Hand nehmen und macht wirklich absolute Splatter-Aktionen mit den Zombies. Kein Vergleich zu Grace, die eine kleine Handgun mit dabei hat und da vielleicht mal so ein, zwei Mal auf einen Zombie schießt, um dann aber auch doch wieder nur dran vorbeizulaufen. Ja, und der Kontrast ist so spaßig.
Ein bisschen das Gefühl wie bei einem RPG, wenn du dann irgendwie super hoch gelevelt bist und dann nochmal in den Startbereich zurückgehst und dann einfach alles wegwämmst.
Ja, total. Also was ich ganz cool finde auch, dass sich ja nicht nur die Art und Weise, wie du spielst, verändert, sondern bei Leon kommt eine ganz neue Mechanik dazu. Und wenn du Gegner killst, kriegst du Credits. Das heißt, du spielst dich fast wie so an so einem Arcade-Automaten. Du bekommst Punkte für jeden Kill, den du machst, nur mit Leon. Und dann kannst du an so einen Automaten gehen und für die Credits kannst du dann Upgrades für deine Waffen holen, du kannst dir Munition holen, kannst neue Waffen kaufen, Sachen verkaufen. Das gibt's alles mit Grace überhaupt gar nicht. Und da belohnt dich das Spiel dafür, dass du wirklich auch ballerst. Mit Grace bist du ja eher so darauf bedacht, deine Munition auf gar keinen Fall zu verschwenden. Und wenn nicht sein muss, einen Zombie zu töten, dann behalt lieber die Schüsse und schleich halt dreimal drumherum. Und mit Leon das komplette Gegenteil. Du wirst belohnt mit Punkten, wenn du Zombies tötest, um dir deine Upgrades für Waffen zu holen. Und das ist super.
Crazy.
Ja. Aber das da, wie gesagt,
zwei Spiele in einem.
Ja, ist es auch. Also ich fand, die haben sich so unterschiedlich gespielt, die beiden. Das ist nicht weit weg von zwei Spielen oder zumindest zwei Spielstile in einem. Und das haben sie geil miteinander verbunden. Aber ist natürlich auch nicht für jeden. Ich habe viele Leute gehört, die, wie gesagt, den Leon-Part ein bisschen zu drüber fanden. Die ein oder andere Stelle fand ich vielleicht auch ein bisschen wild. Aber wenn man sich da so ein bisschen in die Lore reinliest oder so ein bisschen weiß, was Leon überhaupt alles schon so durchgemacht hat und was da, wie der in dem Moment so drauf sein muss, damit es Sinn macht, dann passt das irgendwie wieder. Weißt du, eine wilde Motorradjagd mit dem Oberbösewicht, also das ist total Actionfilmreif, das ist Hollywood hoch 10. Da muss man sich fragen, ob das in so einer Situation wirklich das Beste wäre, sich da auf so einem Harley-Davidson oder Motorrad zu verfolgen und da runter zu ballern mit Maschinengewehren. Aber es macht einfach Bock, muss ich sagen. Es passt in diese Stelle rein und es macht mir ultra Spaß.
Das ist die Hauptsache.
Ja.
Und ich meine, so ein bisschen Camp gehört ja auch bei Resi immer dazu.
Ja, voll. Finde ich auch. Es gab schon beim ersten Resident Evil irgendwie so einen Barry Burton, der da seine Witze gemacht hat, der Jill-Sandwich und so weiter, Sandwich, immer seine blöden Sprüche hat. Das gehört einfach zu der Reihe dazu. Und wer nur Horror will, der ist da vielleicht mit der Reihe auch einfach dann
der nicht. Der soll halt bedient. Silent Hill spielen.
Der soll, genau. Oder was auch, ja, genau. Aber das passt halt, gehört halt einfach mit dazu. Von Anfang an. Also ja, ich kann es nur sehr empfehlen. Das ist ein Hammer-Game gewesen. Es kam ja auch überall raus. Ich finde, was ich sehr beeindruckend fand, hast du die Switch-Version mal gesehen von dem Spiel?
Es gibt eine Switch-Version? Nee, habe ich nicht.
Also, da muss ich wirklich sagen, und ich bin ja wirklich der Erste, der sagt, ey, hör mal, wer das auf der Switch spielt, der hat echt nicht mehr alle Latten auf dem Zaun. Ne? Also, das Spiel lebt ja auch von seiner Optik. Das Spiel sieht wahnsinnig gut aus. Das Spiel auf der PS5 Pro ist mit Raytracing wahnsinnig geil. Wenn du das auf einem schönen OLED spielst, und ich finde, ein OLED ist bei einem Gruselspiel nochmal echt ein Upgrade, wo es wirklich schön dunkel ist, wenn es auch wirklich dunkel ist. Mhm. Boah, das hat so heftig geil ausgesehen. Und dann haben sie ja die Switch 2 Version gezeigt. Und ich dachte im Vorfeld, Alter, was wird das? Was kann das werden? Die Switch 2 Version. Und was ich da sehr beeindruckend fand, ist, natürlich sieht das beschissener aus. Ne? Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das sieht nicht aus wie auf dem PC und vor allem oder auf der PS5 Pro. Aber das läuft wahnsinnig stabil und sehr flüssig. Und das finde ich beeindruckend. Denn da gibt's wohl irgendwie, intern wird das Spiel mit 540p gerendert. Also eine wahnsinnig beschissene Auflösung. Aber durch irgendwelche DLSR-Technik, KI-Upscaling-Geschichten sieht das wirklich okay aus. Okay. Und besser so, als wieder irgendwie, wie sie es in der Vergangenheit schon hatten, irgendwelche Online-Versionen, die du dann streamst, die auf irgendwelchen Servern laufen, mit Input-Lag und super scheiß Artefakten im Bild, weil das die Verbindung so schlecht ist.
Das funktioniert nie.
Das funktioniert nie und ist nie besonders toll. Und das haben sie wirklich sehr gut hingekriegt. Also ein Paradebeispiel, meiner Meinung nach, dafür, wie ein Port auf eine Switch 2 funktionieren kann. Wie gesagt, natürlich sieht das schlechter aus, definitiv, wenn man die Vergleiche sich anguckt, ganz ein großer Unterschied, aber es läuft wunderbar und es ruckelt da nicht vor sich hin.
Ja, okay. Also wenn die Switch die einzige Konsole ist, die man hat, was ja auch in manchen wunderbar. Haushalten legitim ist, dann go for it. Cool.
Ja, total. Also das muss ich sagen, hat mich beeindruckt. Ja, also wahnsinnig geile Spiele. Du hast auch vielleicht so ich war nach 9 oder 10 Stunden durch. Da wird es wahrscheinlich wieder ein paar Leute geben, die sagen, das ist ja viel zu kurz. Ne? Aber auch da, die Spielereihe lebt schon immer davon, dass du es dass du mehrere Durchgänge machst. Du schaltest wesentlich oder ganz viele Sachen frei nach dem ersten Durchspielen. Neue Waffen, neue Skins, neuen Kram. Immer so ein Time-Trial-Modus, den kennt man ja auch schon von Resident Evil. Also das lebt schon ein bisschen davon, dass du es 2-3 Mal durchspielst. Aber ich bin absolut zufrieden damit und muss nicht immer so ein epochales 40-Stunden-Game haben. Nee, und voll. Ich war nach 10 Stunden durch und kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer machen, dann brauchst du 15. Aber ja, so war es bei mir.
Ja, cool. Aber ey, 10, 15 Stunden Experiences sind mir auf jeden Fall auch lieber als jetzt wieder ein 30, 40, 50, 60 Stunden Spiel.
Ja. Davon gibt's ja genug.
Ne? Ja, ja, ja. Ain't nobody got time for that.
So ist es. Ja, also cool. Auf jeden Fall solltest du das mal irgendwann nachholen, Matthias. Das kann ich dir wirklich sehr empfehlen.
Na gut, gut. Es ist ja auf der Liste. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich davor verschließe, aber es ist so, ach, wann? Und dann habe ich immer so die Überlegung, sollte ich erst 7 und 8 spielen, bevor ich 9 spiele?
Brauchst du gar nicht. Das bringt dir gar nichts.
Okay.
Nee, das brauchst du nicht. Man muss die Vorgänger nicht spielen. Höchstens 2, aber wenn du das Remake gespielt hast, das okay. Ich würde sagen, 2 ist so ein bisschen, hat eine Verbindung natürlich wegen der Location allein schon zu dem Spiel. Aber sonst brauchst du nix.
Okay. Ja, die meisten Leute sagen ja, ich soll 4 endlich spielen, weil 4 ja irgendwie der Beste ist.
Ja, ist schon gut, ob das jetzt der Beste ist. Für mich persönlich nicht, aber ist schon ein geiles Game, ja.
Ja. Ja, 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 ja. Ich weigere mich ja gar nicht. Ihr habt ja alle recht. Ja,
ein paar Zombieschlachten, vielleicht mal über die Weihnachtstage oder so.
Ja, es steht ja vor der Tür, die Weihnachtstage. Nee, auf jeden Fall. Ja, genau. Nee, aber für die Ostertage. Dunkle Jahreszeit ist gut.
Ja, das stimmt schon. Vielleicht gibt es ja bis dahin eine VR-Version.
So.
Das ist übrigens auch wieder out, oder? VR?
Ja, leider schon. Also,
hat nicht so wirklich geschafft.
Nee, also es existiert immer noch. Valve versucht es ja immer mal wieder. Und es gibt echt so ein paar Spitzenreiter, was VR angeht. Und da kommt auch immer wieder mal was Neues. Aber es ist halt nie massenmarkttauglich geworden.
Nee.
Ich glaube, die Branche oder die Szene, die Leute, die eine VR-Brille haben, die sind auch recht treu, die machen da auch viel mit. Aber es ist halt nicht so widespread. Also
ich habe
PlayStation
hab auch eingestellt. Eine, die liegt seit 3 Jahren hier rum.
Ah, okay. Also hast du, was für eine hast du?
Eine Oculus, sogar die neueste.
Okay. Hast du
Half-Life immer wieder Alex mal gespielt? Jetzt mit der neuesten Oculus, dann gehe ich rein. Huh. Und dann war es doch immer nur Beat Saber oder Arizona Sunshine oder irgendwelche Classics.
Also hier Half-Life Alyx ist ja schon.
Ja, stark. Das stimmt. Das sollte man mal machen, ja.
Na, also das ist, deswegen, es gibt schon so ein paar Spitzenreiter und es gibt schon echt coole VR. Also ich hatte jetzt die MetaQuest 3 hatte ich jetzt ein bisschen für die Arbeit, genau. Wo ich Sachen vorbereitet habe. Und ich finde, wie weit das mittlerweile gekommen ist, so einfach aufsetzen und loslegen und das funktioniert alles im Headset und Ich finde schon eine nette Spielerei. Da sind schon auf jeden Fall auch coole Spiele und Experiences und so weiter, die man damit machen kann. Ich gucke darüber auch gerne Filme irgendwie. Aber es ist halt echt teuer. Also ich habe es mir noch nicht geleistet.
Ja, es ist auch immer noch nicht komfortabel. Du hast halt immer noch dieses fette Teil auf dem Kopf. Und ja, das wird ja schon immer besser. Aber ich glaube, ja. Das ist so ein bisschen das Ding. Es ist immer so eine kleine Hürde, das zu machen. Und sind wir mal ganz ehrlich, klar kann ich das einfach aufsetzen, wenn du das jetzt super regelmäßig bedienst und du jeden Tag VR machst, dann musst du wahrscheinlich, aber wenn ich jetzt überlege, morgen mache ich mal wieder was, ey, dann muss ich das Ding erstmal, dann haben meine Joysticks keine Batterien mehr, dann muss ich das Ding erstmal laden, dann mache ich das auf, dann muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden, weil ich so lange kein VR mehr gemacht habe. Dann macht es 1000 Updates, dann, ach, weiß ich nicht, dann muss ich das neu kalibrieren und Gedöns.
Ja, kann ich schon verstehen. Deswegen, also ich glaube, wenn ich eine Meta-Quest hätte, dann würde die schon halbwegs regelmäßig genutzt werden. Die kannst du auch mittlerweile ohne Controller, nur mit Fingergesten steuern. Und ja, das funktioniert auch halbwegs echt gut. Also wenn man sich da ein bisschen rangewöhnt, ich glaube, da kann man schon viel mitmachen. Aber es ist ein Commitment und nicht für jeden was, auf jeden Fall.
Ja. Naja, gut.
Naja.
Keine VR-Brille für uns.
Nee, nicht in nächster Zeit.
Na gut. Ach ja.
Aber du bist begeistert von Resi 9.
Voll.
Du wirst es in VR dann nochmal durchspielen, falls es dann kommt.
100%. Wenn das für die Quest kommt, dann mache ich das im Stream.
Na guck.
Aber man hat keinen Chat. Sonst fände ich es im Stream ja irgendwie auch ganz cool.
Stimmt. Ja, wobei ja. Man kann sich das ja einbauen.
Du kannst ja was einbauen, also, so, ja. Aber dann fliegt der Chat da irgendwie durchs Herrenhaus in Resident Evil, weiß ich auch nicht. Ob das
ist auch ein bisschen immersiv, immersionsbrechend wahrscheinlich. Ja.
Dann kommt da so ein Alert. Ciao.
Naja. Er springt nicht einfach irgendwelche
Sachen machen.
Das ist so gut. Sehr gut. Ja, cool.
Ja, so sieht's aus bei uns aktuell.
So ist es.
So sieht's aus. Ich werde noch schön in die Retro Achievements reingehen. Du wirst noch ins Slay the Spire alles schön meistern.
Ist so.
So klappt's. Dein Bauernhof wird wachsen und gedeihen.
Ist so.
Der ich werde dich jetzt immer mal fragen, was der Bauernhof macht.
Sehr gut.
Upgrades.
Das wird noch, da muss noch weiter. Also das dritte Jahr muss ich auf jeden Fall noch spielen.
Ja, ja.
Aber ja, das braucht auch seine Zeit, so ist nicht.
Sehr gut. Ja, wenn ihr auch Resident Evil gespielt habt oder Slay the Spire suchtet gerade, schreibt es in unseren Discord. Da kommt ihr drauf. Alle Infos dazu in den Shownotes unter dem Podcast, wo auch immer ihr es hört. Klickt drauf, sagt Hallo, schreibt geil, Slay the Spire, ich bin am Suchten. Ich bin
genau das schreibt ihr.
Genau das.
Geil, Slay the Spire, ich suchte.
Ich bin am Suchten.
Nee, schön.
Sehr gut.
Aber ja, ich habe gehört, du kriegst morgen schon wieder, machst wieder Tinte unter die Haut.
Ich bin verrückt, ja, ich bin dumm.
Hast du denn überhaupt noch freie Stellen?
Ja, mein Bein wird jetzt aber quasi fertig. Also
okay.
Mein linkes Bein auch noch fertig. Würde man jetzt nicht sehen, wenn ich kurze Hose am an habe, sieht es halt schon fertig aus, aber es ist so der hintere Oberschenkel unter der Arschbacke, sag ich jetzt mal. Da muss auch noch Farbe rein.
Das ist bestimmt noch sehr angenehm morgen.
Ich hasse alles daran. Ich hasse jetzt schon alles, dass es morgen ist. Ich verabscheue es.
Fies.
Naja.
Dann gönn dir jetzt erstmal noch eine schöne Badewanne.
Das werde ich machen. Natürlich, wie auch nicht.
Sehr gut. Und ihr gönnt euch auch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer.
Genau, so ist es.
So. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder.
So ist es. Matthias, schön. Hau rein. Wir hören uns. Habt einen schönen Tag, schöne Nacht, gute Nacht, gute Fahrt. Ich denke, viele fahren. Und passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao.